oder Thomas hat uns schon direkt am vorgegeben, Matthäus. Das Matthäus-Evangelium soll nur die Grundlage sein und bei mir nicht das fünfte, sondern das vierte Kapitel, Matthäus 4 ab Vers 1. Da heißt es, da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt, stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn? So wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln für dich Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Sprach Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel, und siehe, da traten Engel herzu und dienten ihm. Ja, liebe Geschwister, wir wollen heute unsere Reihe, die Zahl 40 in der Bibel, fortsetzen mit einer der, ja, ich denke, bekanntesten Bibelgeschichten überhaupt. Unser Herr Jesus Christus wird in die Einsamkeit der Wüste geführt und trifft dort auf den Teufel, den Herrn dieser Welt. Plastisch, plakativ, eindrucksvoll erzählt uns hier die Bibel eine Geschichte, die zunächst einfach und klar erscheint, die jedoch in ihrer Tiefe über die Jahrtausende hinfort die Menschen in der Botschaft der Heiligen Schrift unterwiesen hat. Bei der Vorbereitung der Predigt sind mir zwei Dinge eingefallen, die ich einfach mal erwähnen möchte, um zu zeigen, welchen Einfluss eine Bibelstelle wie diese auf die Geschichte der Menschheit hatte. Meine Frau und ich durften in diesem Sommer uns einen Wunsch erfüllen, der schon lange in uns schlummerte. Wir waren in Irland und wir durften eine Insel besuchen. Diese Insel heißt Kellygmichael, wer schon mal von ihr gehört hat. Sie liegt, da habe ich jetzt nochmal nachgeschaut, also das wusste ich jetzt nicht auswendig, 11,6 Kilometer draußen im Atlantik vor der Westküste Irlands. Sie ist 218 Meter hoch. Sie beherbergt 8000 Puffins. Meine Liebe zu Tieren sei entschuldigt, das sind die Papageientaucher, ganz putzige Gesellen. Aber die Insel ist für was anderes berühmt, sie ist UNESCO-Weltkulturerbe. Und zwar ab dem 6. Jahrhundert bis zum 13. Jahrhundert gab es dort ein Kloster. Und das Besondere war, dass die Mönche in Irland, die missioniert haben und Menschen zu Gott bekehren wollten, ein Problem hatten. Sie hörten, dass der Herr Jesus in die Wüste gegangen ist und jeder, der eine rudimentäre Vorstellung von Irland hat, wird wissen, da gibt es keine Wüste. Und dann haben sie die letzte Insel sozusagen, die es gibt, vor dem Ende der Welt, ja, also 6. Jahrhundert nach Christus, gewählt. Eine Insel ohne Trinkwasser, ohne Baum, ohne Strauch, ohne alles. Dort sind sie hingefahren und haben wahrscheinlich in mehreren Jahrhunderten auch eine Treppe in den Stein gehauen und beziehungsweise eine Steintreppe gebaut bis zur letzten Ecke der Insel, weil mehr Wüste ging sozusagen. Da waren sie wirklich einsam und das war sozusagen dann die irische Wüste. Fand ich also zumindest eine interessante Idee. Der andere, der mir eingefallen ist, vielleicht kennt ihn der eine oder andere, also jetzt nicht persönlich, weil er 1881 gestorben ist, aber Fjodor Dostojewski, der große russische Dichter. Und dieser Schriftsteller, der hat ein Buch geschrieben, beziehungsweise die Schrift, die ich meine, ist eine Auskopplung, und zwar der Großinquisitor. Diese Schrift gilt als eine der tiefsten Gedankenschöpfungen der Weltliteratur. Sie hat folgenden Plot, oder die Geschichte geht folgendermaßen. Im 16. Jahrhundert in Sevilla, in Spanien, als die Inquisition tobt und die Menschen verbrannt werden für ihren Glauben, auch auf dem Scheiterhaufen, da erscheint in Sevilla Jesus. Und der Großinquisitor, der schmeißt ihn in den Kerker, weil er ihn gar nicht mehr haben will dort. Und macht ihm Vorwürfe, was machst du hier? Wir brauchen dich gar nicht mehr. Und auf jeden Fall besucht er Jesus dann in dieser Zelle und spricht genau diese Wüstenszene an. Und er sagt, oder Dostojewski lässt dann diesen Großinquisitor sagen, der furchtbare und kluge Geist, der Geist der Selbstvernichtung und des Nichtseins, der große Geist sprach zu dir in der Wüste, und wie die Schriften uns überlieferten, habe er dich versucht. War das so? Und wäre es möglich, etwas Wahreres zu sagen, als das, was er dir in seinen drei Fragen vorlegte? Und was du verwarfst und was in den Schriften die Versuchungen genannt wird? Indes, wenn jemals auf Erden ein wirkliches, wie ein Donnerschlag erschütterndes Wunder geschehen ist, so geschah es an jenem Tage, am Tage dieser drei Versuchungen. Schon im Auftauchen dieser drei Fragen bestand das Wunder. Wenn es möglich wäre, sich das einmal vorzustellen, nur so zur Probe und als Beispiel, dass diese drei Fragen des furchtbaren Geistes aus den Büchern spurlos verschwenden und dass man sie also von Neuem erdenken und formulieren müsste, um sie wieder in die Schriften einzutragen. Und zu diesem Zwecke alle Weisen der Erde, Dirigenten, also Herrscher, Erzpriester, Gelehrte, Philosophen, Dichter versammelt und zu ihm sagte, löst die Aufgabe. Denkt euch drei Fragen aus, aber solche, die nicht nur der Größe des Vorgangs entsprechen, sondern zugleich in nur drei Worten, drei einfachen Sätzen der Menschensprache, die ganze zukünftige Welt- und Menschheitsgeschichte enthalten und voraussagen. Glaubst du? Alle Weisheit der Erde vermöchte etwas zu ersinnen, das an Kraft und Tiefe jenen drei Fragen, die dir der mächtige und kluge Geist in der Wüste tatsächlich vorgelegt hat, auch nur annähernd gleich käme? Schon allein an diesen drei Fragen, schon an dem Wunder ihres Erscheinens kann man begreifen, dass man es hier nicht mit vergänglichem Menschenverstand zu tun hat, sondern mit dem ewigen und absoluten Geist. Denn wahrlich, in diesen drei Fragen ist die ganze wahre Menschengeschichte gleichsam zu einem Ganzen zusammengefasst und vorhergesagt. Was Dostojewski hier andeutet, ist, dass diese Bibelstelle und diese drei Fragen des Teufels, so einfach sie zunächst einmal klingen mögen, doch eine ungeheure Tiefe haben. Und diese drei Fragen wollen wir uns heute Morgen einmal genauer anschauen. Es beginnt ja damit, dass es heißt, da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht wurde. biblische Wahrheit drin, die wir Menschen, so denke ich, bisweilen gerne verdrängen würden. Zum einen wird deutlich, dass Gott es ist, der im Regimente sitzt und dass nichts geschehen kann, ohne dass Gott der Herr dies zulassen würde. Das heißt, es ist der Geist Gottes, der Jesus hier führt und leitet. Der Stolperstein, liebe Geschwister, der Stolperstein jedoch ist die Tatsache, dass der Geist Gottes und sein Herr nicht, wie man es ja denken könnte, an einen lieblichen Ort führt, sondern der Geist Gottes führt den Herrn Jesus an einen Ort der Einsamkeit und des Todes und dann auch noch geradewegs in die Hände des Teufels. Gott führt seinen Sohn an diesen Ort, damit er von dem Teufel versucht wird. Und die Frage an uns alle ist, können wir das verstehen? Können wir das nachvollziehen? Und vielleicht noch etwas provokanter gefragt, können wir das auch akzeptieren? Denn eins müsste uns klar sein oder sollte uns klar sein, wenn der Geist Gottes das schon mit Jesus Christus getan hat, wird er das dann nicht auch mit uns, mit seinen Nachfolgern tun? Gelten nicht Jesu Worte aus Matthäus 16 gerade uns Christenmenschen? Matthäus 16, Vers 24, da sprach Jesus zu seinen Jüngern, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren, wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Und so lernen wir in diesen Zeilen eine biblische Wahrheit. Gott, der Herr, führt die Seinen bisweilen Wege der Einsamkeit, der Bitterkeit und der größten Anfechtung. Niemand von uns wünscht sich das. Aber wir müssen wissen, dass Gott die Seinen bisweilen solche Wege führt. Und aufs Kelly Michael zurückzukommen, das ist ja immer so die Frage, ja. Muss ich wirklich auf eine einsame Insel vor der Westküste Irlands gehen, ja, um sozusagen Gottes Wüste zu erleben? Oder bin ich mit Gott unterwegs und überlasse ihm, ob er mich in eine Wüste führt oder nicht? Aber das sind so Fragen, die man da jetzt aufwerfen könnte natürlich. Was auch deutlich wird, und auch das ist etwas, was wir mit Sicherheit gerne verdrängen. Deutlich wird auch, dass wir Christenmenschen tagtäglich Versuchungen des Teufels ausgesetzt sein werden und dass der Teufel alle, aber wirklich auch alle Mittel einsetzen will oder wird, um uns zu Fall zu bringen. Und wie im Krieg, ja, es gibt ja die Stelle mit der Waffenrüstung Gottes, werden hier oftmals kriegerisch oder Beispiele aus dem Krieg, aus dem Militär gewählt, auch in der Bibel. Und wie im Krieg, so nutzt natürlich der Teufel auch im Leben eines Christenmenschen jene Momente aus, in denen wir schwach und auch angreifbar sind oder so wirken. So heißt es natürlich auch, logischerweise, und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm. Hier wird übrigens am Rande wieder mal deutlich, Jesus, als er hier auf der Erde weilte, war ein Mensch. Er war ein Mensch. Und das heißt, er war manchmal müde. Er kannte den Schmerz, er kannte den Hunger und er kannte den Durst. Und nach 40 Tagen, hier haben wir die Zahl 40, die in der Bibel oftmals eine auch zentrale Rolle spielt, hier haben wir die Zahl 40 wieder. Und nach diesen 40 Tagen dachte sich der Teufel, jetzt ist die Zeit gekommen, jetzt gehe ich mal zu Jesus hin und spreche mit ihm. beschreibt uns dieses Ereignis so plastisch, dass wir also wirklich auch annehmen dürfen, dass der Teufel da in welcher Gestalt auch immer, das berichtet uns die Bibel nicht, aber unserem Herrn Jesus da gegenübergetreten ist. Und er spricht ihn dann an mit den berühmt gewordenen Worten: Bist du Gottes Sohn? So sprich, dass diese Steine Brot werden. Und liebe Gemeinde, das ist eine teuflisch brillante Ansprache. Bist du Gottes Sohn? Das ist provokant. Und ich denke, der Teufel verbindet hier die Hoffnung mit dieser Frage, dass Jesus Christus, von dem der Teufel ja genau weiß, wen er da vor sich hat, das werden wir nie vergessen, der Teufel weiß, wer er ist. Und ich denke, der Teufel hofft, dass wenn Jesus so angesprochen wird, er ja, sozusagen menschlich gesehen auf den Tisch haut und sagt, natürlich bin ich Gottes Sohn. Ich zeig's dir, ich beweise es dir. Und, liebe Geschwister, bin ich nicht bisweilen so gestrickt? Fühlen wir uns nicht bisweilen in unserer Ehre und unserem Ansehen gekränkt? Und wollen es dem anderen beweisen? Ja, jeder vielleicht auf dem Feld, wo er glaubt, ganz besonders gut zu sein. Und natürlich spielt der Teufel hier auf den Hunger an, den der Jesus nach 40 Tagen mit Sicherheit verspürt hat. Und der Teufel verknüpft seine Provokation mit der Möglichkeit, dass ein Sohn Gottes doch mit Leichtigkeit die Steine dort in Brot verwandeln könnte. Doch entgegen der erwartbaren und vom Teufel erhofften menschlichen Reaktion reagiert unser Herr Jesus völlig anders. Denn es steht geschrieben, er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Und liebe Gemeinde, die zentrale Antwort lautet hier: Es steht geschrieben. Das heißt, Jesus lässt sich hier nicht auf eine Diskussion ein, die sich vielleicht auf Menschenwort oder Menschenvernunft stützt, sondern sein Fundament ist ganz allein Gottes Wort, ist ganz allein die Heilige Schrift. Und auch hier sei die Frage an uns alle gestellt: Wie steht es da mit dir, wie steht es mit mir? Auf welchem Fundament bauen wir unser Leben auf? Können auch wir ausrufen, es steht aber geschrieben? Und deswegen gemein nachgefragt, wissen wir denn überhaupt, was geschrieben steht? Wissen wir überhaupt, was in der Bibel steht? Können wir im Ernstfall Lüge von Wahrheit unterscheiden? Denn eines zeigt diese Bibelstelle ganz genau. Der Teufel kennt die Heilige Schrift Wort für Wort und er verwendet sie als Waffe. Und der Teufel ist hier brillant. Nachdem er merkt, Jesus kommt mit der Heiligen Schrift, greift auf einmal der Teufel genau auf diese Schrift zurück. Plötzlich zitiert der Teufel nämlich die Heilige Schrift. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben. Er benutzt jetzt die Worte unseres Herrn. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln für dich Befehl geben, und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Und wieder provoziert der Widersacher unseren Herrn mit den Worten: Bist du Gottes Sohn? Das ist natürlich in gewisser Weise eine rhetorische Frage, deren Antwort der Teufel ganz genau kennt. Dingen, die tatsächlich in der Schrift natürlich vorhanden oder enthalten, Schutzzusage in sündhafter Weise handelt. Die Worte, die der Teufel hier zitiert, das weiß der Herr Jesus natürlich auch, die stehen in Psalm 91. Vor einigen Wochen habe ich darüber gepredigt, 91, Vers 11, 12. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Diese Schutzzusage Gottes, die gilt für seinen Sohn, Jesus Christus, natürlich sowieso, aber auch für dich und für mich. Worin liegt dann die Versuchung? Der Teufel zitiert ja richtig, die gibt es doch sozusagen. Nun, die Versuchung besteht darin, also mal abgesehen davon, dass der Teufel es trotzdem noch einmal versucht, Jesus Christus bei seiner Ehre zu packen, ja, mit diesem, bist du Gottes Sohn oder wenn du Gottes Sohn bist. Die Versuchung besteht jedoch darin, dass diese Schutzzusage natürlich nur für den Fall gilt, dass man auf Gottes Wegen wandelt und unverschuldet in Not gerät. Das heißt, wenn wir jetzt heute Nachmittag eine Maschine chartern und alle ohne Fallschirm rausspringen, weil wir sagen, naja, Gott hat doch gesagt, dann ist das eine pure Dummheit. Ja, und das heißt, wir versuchen Gott. In Amerika gibt es eine Sekte, die, ich weiß nicht, ob sie immer noch, aber die gibt es bestimmt noch, die dieses, du wirst über Schlangen und Skorpione oder laufen, die das ernst nehmen und mit Giftschlangen tanzen, um zu zeigen, Gott schützt uns. Wahnsinn. Ein absoluter Wahnsinn. Das ist natürlich nicht das, was die Bibel mit diesem Wort hier meint. Sondern hier würde es bedeuten, ich versuche Gott. Und der Herr Jesus Christus bestätigt diese Aussage, dass das nämlich eine Versuchung Gottes wäre, indem er in genauer Kenntnis der wahren Botschaft der Heiligen Schrift dem Teufel erwidert, da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wir können bis zu diesem Punkt, denke ich, aus den Bibelversen mitnehmen, liebe Geschwister, dass es nicht darum geht, einzelne Bibelverse aus dem Zusammenhang zu reißen. Falsche Propheten, Scharlatane, Leute, die einem schaden wollen, die tun natürlich genau das. Man nimmt einen Vers heraus, der einem in den Kram passt. Aber die gesamte Heilige Schrift, die gesamte Botschaft der Bibel, die gilt es recht zu verstehen. Und nicht einen Vers herauszunehmen und andere wegzulassen. Da, aus diesem Grund gehören auch, das ist jedem klar, aber ich will trotzdem nochmal betonen, das Alte und Neue Testament zusammen. Für Adolf Hitler zum Beispiel war es wichtig, eher zu betonen, dass das Alte Testament, was vom jüdischen Volk hat, sozusagen, das sollte eher in den Hintergrund gedrängt werden, weil natürlich das Problem da war, Jesus ist Jude, wie gehe ich damit um? Das heißt, man versucht, beide Evangelien auseinanderzureißen, man versucht, das eine überzubetonen, man greift einzelne Bibelverse raus. All das führt dazu, dass man die Botschaft der Bibel nur zum Teil verkündet und damit verzerrt und im Zweifelsfalle ja, sie verdreht und lügt. Und gerade in den heutigen Zeiten, wir leben ja in stürmischen Zeiten, das kann man vielleicht für jede Generation sagen, die erlebt hat, aber ich denke, dass unsere Zeiten jetzt nochmal durchaus eine neue Qualität haben. Man versucht ja jede bestehende Ordnung zu dekonstruieren und ja, ich nenne mal ein Beispiel, das kennt ihr bestimmt auch, mit dem Satz, Gott ist doch die Liebe, versucht man alles zu rechtfertigen und zu erklären. Und ja, Gott ist die Liebe, Gott liebt uns, aber Gott ist auch ein Gott der, ja, der Wahrheit und ein Gott, der Dinge für richtig erklärt hat und für falsch und heißt nicht, dass er alles toleriert, was Menschen tun. Also das ist so ein Paradebeispiel vielleicht, wie man einen Aspekt herausgreift und alle anderen weglässt. Der Teufel, zwei Angriffe hat er jetzt gestartet. Bis jetzt hatte er keinen Erfolg. Und jetzt versucht er es mit einem letzten Angebot, liebe Geschwister. Und menschlich gesehen ist das vielleicht sogar das verlockendste Angebot. Man könnte sagen, er lässt jetzt die Katze aus dem Sack und er benennt sein eigentliches Ziel. Er fällt übrigens nicht gleich damit sozusagen ins Haus, sondern das eigentliche Ziel kommt jetzt an dritter Stelle. Das ist nämlich das Ziel, welches der Teufel hingearbeitet hat. Nicht nur beim Herrn Jesus, sondern auch bei allen anderen. Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Übrigens interessant, ich weiß nicht, wie man sich das vorstellen kann. Wir leben ja heute im Zeitalter von Bildschirmen und so weiter. Wie man das macht, ist ganz spannend. Also alle Reiche der Welt sozusagen dem Herrn Jesus hier zu präsentieren, aber wie auch immer es geschehen ist, er hat es getan. Und nachdem das geschehen war, sprach er zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Am Ende geht es um Anbetung. Es geht um die simple Frage, und so simpel ist sie nicht, aber ich formuliere es trotzdem so, es geht um die simple Frage, wer unser Herr sein soll. Gott oder der Teufel? Und wenn wir ehrlich sind, hat der Teufel zunächst menschlich gesehen eine Menge zu bieten. Eine Menge zu bieten. Der Satan verspricht Jesus Christus hier alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Und ich stelle uns die Frage trotz allem mal, ist das nicht in gewisser Weise verlockend? Ich weiß, ihr wisst, was ihr antworten sollt, aber ich stelle es trotzdem mal so verführerisch in den Raum. Wollen wir nicht alle gerne vielleicht im Wohlstand leben? Oder eine andere Sache, die hier in der Gemeinde jeder von uns kennt, vielleicht frei von Plagen, von Schmerzen. Wäre das nicht wunderbar, liebe Geschwister? Könnten nicht die Worte aus Psalm 73 ab Vers 3, nicht hier öffentlich, aber vielleicht in einer stillen Minute über unsere Lippen gekommen sein, denn ich ereifere mich über die Ruhmredigen, da ich sah, dass es den Frevlern so gut ging. Denn für sie gibt es keine Qualen, gesund und feist ist ihr Leib, sie sind nicht in Mühsal wie sonst die Leute und werden nicht wie andere Menschen geplagt. Darum prangen sie in Hofart und hüllen sich in Frevel, sie brüsten sich wie ein fetter Wanst, sie tun, was ihnen einfällt. Dieses Ereifern kann zweierlei bedeuten. Ich finde das schlecht. Ja, es kann aber auch bedeuten, in gewisser Weise schwingt da unter Umständen ein klitzekleines bisschen Neid mit. Warum geht es denen so gut? Und die Bibel ist an der Stelle ehrlich. Die Bibel verspricht uns hier keinen Wohlstand, noch keinen Reichtum und auch kein sorgenfreies Leben. Wobei natürlich auch Christen wohlhabend sein können. Das heißt, der eigentliche Stolperstein an dieser Stelle ist nicht ein möglicher Reichtum, sondern ist auch nicht die Frage, ob ich vielleicht keine Schmerzen habe und manche Dinge jetzt gut laufen und soweit ganz zufrieden vielleicht auch bin. Die Frage ist also nicht, ob ich solche Dinge auch besitze, sondern die Frage ist, wer einem diesen Reichtum ermöglicht hat und wer im Gegenzug für diese Dinge Anbetung und Verehrung wer dafür diese Anbetung und Verehrung erwartet. Das heißt, wenn einem Christenmenschen Reichtum, Wohlstand und andere irdische Güter zufallen, so darf er froh sein, er darf auch dankbar sein und diese mit offenen Armen annehmen, sofern er dabei nicht vergisst, das ist der entscheidende Punkt, dass all dies ein gnädiger Gott zur Verfügung gestellt hat. Gemäß 1. Thessalonicher 5 könnte man es vielleicht auf den Nenner bringen, ab Vers 16, seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Oder an der Stelle, wo es darum geht, dass wir auch essen und trinken dürfen. Also, um nochmal auf die Insel zurückzukommen. Die Frage ist ja, ob ich als Christ sozusagen in die äußerste Einsamkeit gehen muss, ohne fließend Wasser und ohne alles, um wirklich aus Gottes Wegen zu wandeln, oder ob ich auch in Wuppertal wohnen darf, was Leckeres auf dem Tisch zu essen habe, vielleicht auch mal in Urlaub fahren darf und Gott dankbar bin und mich ja nicht zu schämen brauche und denke, ja Mensch, jetzt genieße ich das und bin ich jetzt richtiger Christ. Wir dürfen dankbar sein. Wenn wir es haben, seid dankbar in allen Dingen, heißt auch, dass wir, wenn manche Dinge uns vielleicht genommen werden, trotzdem Gott dankbar sein dürfen und auch sollen für all die anderen Dinge und dass er bei uns ist. In diesem Sinne macht unser Herr Jesus auch keinen Gebrauch von dem vergifteten Angebot des Teufels, dem Herrscher dieser irdischen Welt, sondern er gibt dem Teufel und uns allen eine biblische Antwort mit auf den Weg. Da sprach Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Gemäß 5. Mose 30, einer Verheißung, die dem Volk Israel gilt und die auch für uns Christenmenschen die göttliche Wahrheit und seinen Wunsch an uns in Worte fasst, macht der Herr Jesus hier deutlich, dass unser Vertrauen ganz allein auf Gott, den Vater, gerichtet sein sollte, ganz allein bei Gott, dem Vater, liegen sollte. Und dass unsere Anbetung ganz allein ihm gelten soll. Ja, 5. Mose 30, Vers 16, ab Vers 16, da heißt es, dies ist's, was ich dir heute gebiete, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst und wandelst in seinen Wegen, und seine Gebote, Gesetze und Rechte hältst, sollst du leben und dich mehren. Und der Herr, dein Gott, wird dich segnen in dem Land, in das du ziehst, es einzunehmen. Wendet sich aber dein Herz und du gehorchst nicht, sondern lässt dich verführen, dass du andere Götter anbetest und ihnen dienst, hier zum Beispiel der Teufel, so verkündige ich euch heute, dass ihr umkommen und nicht lange in dem Lande bleiben werdet, in das du über den Jordan ziehst, es einzunehmen. Ich nehme Himmel und Erde heute über euch zu zeugen. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt, dass du das Leben erwählst und am Leben bleibst, du und deine Nachkommen. Dass du den Herrn, dein Gott, liebst und seiner Stimme gehorchst und ihm anhängst. Und in gewisser Weise als Beweis dafür, dass unser Herr Jesus Christus hier im Sinne Gottes gehandelt hat, der Beweis dafür sind die abschließenden Worte in Vers 11. Da verließ ihn der Teufel, und siehe, da traten Engel herzu und dienten. Die Engel, man könnte sagen, die standen schon drumherum. Das ist ja auch in unserem Leben manchmal so. Ich denke, es gibt Zeiten, wo wir die Engel Gottes nicht sehen, wo wir Gott vielleicht nicht sehen, wo wir glauben, dass Gott schweigt, wo wir einsam in der Wüste sind. Diese Stelle, die es zeigt, denke ich, dass die Engel da, die waren drumherum, die waren da. Unser Jesus war natürlich nicht allein und so sind wir es auch nicht. Und so traten die Engel hinzu, sie versorgten unseren Herrn. Schutz zur Sage galt natürlich uneingeschränkt und unser Herr wusste das auch. Und so wie Jesu Gang ans Kreuz kein Zufall war, so war auch dieses Zusammentreffen mit dem Teufel in der Wüste kein Zufall. Und sein erfolgreicher Widerstand gegenüber all den Angeboten des Teufels war auch kein Zufall. Und der Teufel wusste natürlich, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und ihm war bewusst, dass dieser Jesus Christus sich aufgemacht hatte, die Macht, seine Macht zu brechen. Und dem Teufel war auch klar, dass das bedeutet, dass Jesus sich bedingungslos unter den Willen des Vaters unterordnen würde. Und aus Sicht des Teufels gab es nur noch eine Chance, sozusagen. Diese winzige Chance, die der Teufel ergreifen wollte, dass er versucht hat, diesen Gehorsam Jesu Christi bis zum Tod am Kreuz von Golgatha zu zerbrechen, zu unterbrechen, diesen Weg zu unterbrechen. Aber unser Herr Jesus, der Geschwister, der ließ sich nicht verführen. Der blickte unbeirrt, so wie auf die eherne Schlange, ja, sozusagen das Volk Israel in der Wüste. So blickte der Herr Jesus unbeirrt auf Gott, den Vater. Und er blieb in all seinem Handeln der biblischen Botschaft treu. Und wenn wir uns heute Morgen fragen, was ist die biblische Botschaft, was ist auch die Botschaft an uns heute Morgen, dann glaube ich, dass die Botschaft mit Sicherheit auch lautet, auch du und auch ich, wir werden unsere 40 Tage oder was auch immer, aber auf jeden Fall, ich nehme das Sprachspiel mal auf, die 40 Tage in der Wüste erleben. Aber die Bibelverse, die rufen uns auch zu heute Morgen. Halte deinen Blick fest und stur allein auf Gott, den Vater, und auf Jesus Christus, seinen Sohn, gerichtet. Jesus Christus allein, der seinen Weg ans Kreuz unbeirrt weiterging, der am Kreuz dort in Golgatha für deine und für meine Sünden sein Leben gelassen hat. Auf den sollen wir schauen. Und durch sein Ausharren und durch seinen Widerstand gegenüber den Angeboten des Teufels dort in der Wüste hat er uns überhaupt erst einen Zugang zum Vater geebnet. Und dafür, liebe Geschwister, gilt ihm für alle Zeiten unser Dank. Und so wollen wir heute schließen mit den Worten unseres Herrn Jesus Christus, der da sagte, weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten, den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel, und siehe, da traten Engel herzu und dienten ihm. Amen. Ich möchte noch beten mit uns. Ja, lieber Herr Jesus, wir wollen dir Dank sagen heute Morgen dafür, dass du standhaft geblieben bist. Nicht nur dort in der Wüste, sondern auch in allen anderen Anfechtungen. Du bist unbeirrt den Weg ans Kreuz gegangen. Du bist für unsere Sünden gestorben. Dein Tod allein hat uns den Weg zum Vater zurückgeebnet. Auf dich allein wollen wir schauen. Dir allein sei Lob, Ehre und Preis, Herr, in Jesu Namen.